Genossenschaften begegnen uns heute in ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Es gibt Wohnungsgenossenschaften, gewerbliche Genossenschaften, Konsumgenossenschaften, auch Genossenschaftsbanken. Und bevor wir genauer auf die historische Entwicklung von Genossenschaften schauen, zunächst die Frage, was genau ist eigentlich eine Genossenschaft?
Ja, was genau ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil es gibt ja vielfältige Genossenschaften in allen Bereichen. Die meisten kennen nur die Banken und vielleicht noch Wohnungsbaugenossenschaften, aber als Genossenschaften kann man ganz vieles gründen, Betriebe und Projekte und eigentlich in allen möglichen Lebensformen kann man auch Genossenschaften gründen. Und eine kurze Erklärung wäre, Genossenschaften sind Zusammenschlüsse mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen und die Gemeinschaft zu fördern. Und gemeinsam, das sollte der Grundgedanke in jeder genossenschaftlichen Kooperation sein, kann man eben allemal mehr erreichen als alleine. Genossenschaften sind also eine gelebte Sozialutopie, die nicht nur nach den ökonomischen Vorgaben des Marktes funktioniert, sondern auch die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Charakteristisch ist dafür das sogenannte 3S-Prinzip, das heißt Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung. Und dann gibt es auch ein Genossenschaftsgesetz, das eben die Genossenschaften reguliert. Das ist schon ziemlich alt und ziemlich wenig auch erneuert worden. Es ist von 1889 genau gesagt. Vielleicht ja, ist noch wichtig. Es gibt noch 7 Grundsätze, das heißt die freiwillige und offene Mitgliedschaft, also keiner kann gezwungen werden, eine demokratische Kontrolle und das heißt ein Mensch, früher war es ein Mann, jetzt kann es auch eine Frau sein, die Genossenschafterin, es hat eine Stimme, egal wie viel Geld sie eingebracht hat oder wie viel Arbeitszeit, je nachdem was nötig ist. Und für mich ist das wirklich das demokratischste Prinzip, nach dem man Unternehmen gründen kann, ist die gleichwertige Partizipation der Mitglieder. Sie sind unabhängig, die Genossenschaften von verschiedenen Religionen oder was auch immer. Sie sorgen für Bildung, Fortbildung und Information ihrer Mitglieder und auch für Kooperation innerhalb der Genossenschaftsbewegung und sollten eben auch eine Gemeinwohlorientierung haben. Das wäre so das Wichtigste. Dann gibt es noch 3 oder 4 Prinzipien, die immer genannt werden. Das ist das Förderprinzip, also das geht aus dem Genossenschaftsprinzip hervor. Danach sind eben die Mitglieder im Sinne des Geschäftsbetriebs zu fördern und die Bedürfnisse der Mitglieder stehen allemal im Vordergrund. Dann das Identitätsprinzip, das besagt, dass Anbieter und Nutzer identisch sind. Also wenn ich in einem Genossenschaftsbetrieb arbeite, gehört mir der Betrieb zugleich. Also ich bin eben da der Besitzer, aber ich bin auch gleichzeitig derjenige, der dort arbeitet. Bei den Mietern wäre es eben der Vermieter und der Mieter, das gibt es nicht. Das ist beides gleich. Und das Demokratieprinzip, das ich schon genannt habe, ist eine urdemokratische Rechtsform. Ein Mensch, eine Stimme. Manche sprechen noch vom Genossenschaftsgeist. Ich würde es eher Solidaritätsprinzip nennen, als letztes oder als auch wichtiges Prinzip. Und da streiten sich die Geister darüber, ob man das überhaupt festschreiben kann oder ob das eben spezifisches menschliches Verhalten verlangt oder gar einen Homo cooperativius, den man dann schon in der Schule und an der Universität und in der Ausbildung lernen sollte.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon das Genossenschaftsgesetz von 1889 erwähnt. Genossenschaften, die sind in Europa ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung entstanden. Und zwar ja als direkte Folge der sozialökonomischen Umwälzungen, die damit einhergingen. Wenn wir jetzt in diese Zeit zurückblicken, wie genau hat sich diese genossenschaftliche Idee entwickelt und welche Bedeutung hatte sie während der Industrialisierung?
Ja, das ist ja eine ganz lange Geschichte. Manche beziehen sich schon auf die Frühsozialisten oder auf Robert Owen und Charles Fourier, die eben schon pragmatisch solche Gemeinschaftskonzepte entwickelt haben. Das habe ich auch schon beschrieben. Ich gehe jetzt mal auf die redlichen Pioniere von Rochtal zurück, weil die auch immer genannt werden als die ersten Genossenschaftsbewegungen. Das war 1844. Da gründeten sie Konsumgenossenschaften in der Nähe von Manchester und bestanden eben, das finde ich auch noch ganz wichtig, aus 28 einfachen Arbeitern, die redlichen Pioniere von Rochdale. Und sie sind in die Geschichte eingegangen und die Ideen sind eigentlich auch heute noch mit den Genossenschaften verbunden. Es ist also eine freiwillige, offene Mitgliedschaft, demokratische Strukturen, damals schon ein Mensch, eine Stimme. Und dann von den Pionieren werden eben die 28 genannt. Und wenn man aber ein bisschen genauer forscht, dann stellt man fest, dass da durchaus auch Frauen eine Rolle gespielt haben. Die werden auch erwähnt als solche, die das eben unterstützen, indem sie ja im Konsum einkaufen müssen, dafür werben müssen, dass andere mittun. Und in der Zwischenzeit haben wir auch Antwitdale und Mary Bromley und Elisa Prierley, die also da auch auftauchen. Aber wie bei anderen historischen Gelegenheiten auch, treten sie eben dabei in den Hintergrund. Das finde ich noch ganz wichtig, weil die Geschichte der Genossenschaften oft eben sehr männlich erzählt wird. Und das Wichtige aber dabei ist, dass bei den ersten Genossenschaften, wo Frauen ja noch kein Wahlrecht hatten, Frauen durchaus auch mitreden durften und Frauen durchaus auch Mitglied werden durften und sogar innerhalb der Genossenschaft ein Stimmrecht hatten. So viel also erstmal zu den allerersten Genossenschaften. Aus Großbritannien kam, das war Vorbild. Ein Mensch namens Aimé Huber ist dann dahin gefahren. Er kam aus Deutschland und hat sich das angeschaut und hat dann auch den Plan mitgebracht. Er ist einer der ersten Genossenschaftsgründer. Und wichtig bei ihm ist, dass er den besitzlosen Arbeitern, denen es ja zu Beginn der Industrialisierung nicht so gut gegangen ist, im Wohnraum beschaffen wollte und auch getan hat, damit sie nach christlichem Vorbild ihr Familienleben gestalten können. Und sie sollten dann über die Mietzahlungen, die sie als Arbeiter eben dort abgezogen kriegen, sollten sie die Häuser auch erwerben können. Also seine Idee war eben gewesen, dass eine Disziplinierungsidee der Arbeiter, die dann eben Besitz bekommen in Deutschland, ist er nicht so sehr auf Resonanz gestoßen, weil mit seinen christlich-konservativ gefärbten Plänen war er zwischen den Stühlen gestanden und hat zeitweise eben, hat er als konservativ gegolten, aber den anderen war er wieder zu sehr sozialistisch. Das ging also nicht so weiter. Ein wichtiger Gründer wird immer genannt Hermann Schulze-Delitzsch, der also Vater des Genossenschaftsgedankens genannt wird. Er hieß Schulze, kam aus Delitzsch und hat dann diesen Namen bekommen. Er war sozialökonomisch, wollte er die Verhältnisse bessern, und zwar vor allem die handwerklich Beschäftigten, die eben durch die beginnende Industrialisierung arm und erwerbslos geworden sind. Die hat er dann zu Genossenschaften zusammengefasst. Ich kürze es jetzt ab. Er ist eigentlich auch der Gründer der Volksbanken, die es ja heute noch gibt. Und da wird schon deutlich, wie lang sich der Gedanke gehalten hat, wie er sich auch verändert hat, aber wie er eben immer wieder aktiv geworden ist. Ja, dann gibt es natürlich auch noch sozialistische Gründer. Da wäre vor allem Adolf von Elm zu nennen, der in Hamburg ein Zigarrenarbeiter gewesen ist und eine Produktivgenossenschaft gegründet hat, die dann auch Wohnungsbaugenossenschaft geworden ist und wo, da muss man dann schon ein bisschen forschen, auch die Helma Steinbach eine große Rolle gespielt wird. Ich bringe sie immer ins Gespräch, weil mein Anliegen eben auch ist, Frauen sichtbar zu machen, die da tätig waren. Und sie haben in Hamburg den Konsum- und Bausparein Produktion gegründet, wo sie sogar im Aufsichtsrat war, was damals 1899 noch ganz, wo man heute noch drum streitet, ganz selten war. Sie hat dann auch neben der Produktionsgenossenschaft eine Wohnung, also eine Wohnungsbaugenossenschaft, wo sie 600 Wohnungen für die Angestellten dieser Genossenschaft bauen ließ und mit bezahlbaren Mieten. Also das ist schon heute auch noch ein Vorteil der Wohngenossenschaften, dass sie nicht einfach die Mieten rücksichtslos erhöhen können, wie das gerade in Berlin der Fall ist.
Ja, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass hinter Genossenschaften sehr, sehr vielseitige politische, theoretische und praktische Ansätze stehen. Und ich finde, das wurde jetzt auch in der Ausführung Ihrer historischen oder der historischen Beispiele, die Sie genannt haben, deutlich. Ich würde jetzt an der Stelle gern nochmal in die Gegenwart springen. Denn um den heutigen multiplen Krisen zu begegnen, wird ja vor allem seit der Finanzkrise von 2008 wieder vermehrt über alternatives Wirtschaften, über Vergesellschaftung und Gemeinschaftseigentum diskutiert. Und eigentlich trifft ja die genossenschaftliche Idee wirklich da einen Nerv der Zeit. Was lässt sich denn aus der Geschichte der Genossenschaften lernen für heutige Ansätze und Bewegungen alternativen Wirtschaftens?
Ja, ich habe ja in dem Buch viele Ansätze dargestellt, aber ich habe mich schon fokussiert auch auf die sozialistischen Ansätze, die also eine Verbesserung der Bedingungen vor allem für die arbeitende Bevölkerung bringen sollten. Und da muss man sagen, das ist die Hochzeit dieser Bewegungen, waren wirklich die 20er Jahre, wo es große Genossenschaften, vor allem Konsumgenossenschaften gab und die dann auch wieder Betriebe brauchten, die das hergestellt haben. Und es gab zum Beispiel in Berlin, konnte man kein Brot, was also jetzt nicht beim einzelnen Bäcker hergestellt worden ist, kaufen, was nicht in der Genossenschaft hergestellt worden ist. Das war also in den 20er Jahren wirklich die Blütezeit. Und das Problem war, dass dann 1933 mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten das Ganze ein Ende gefunden hat und die Genossenschaften entweder verboten oder gleichgeschaltet worden sind. Das muss man eben berücksichtigen. Das hat dann lange gedauert. In der BRD, in der DDR war es besser, weil dort wurden Genossenschaften gefördert. Da gab es die volkseigenen Betriebe und so weiter. Und in der BRD eigentlich erst nach den 70er Jahren, dass Genossenschaften wieder eine größere Rolle spielten. Da haben aber die meisten kleinen Betriebe, die sich in der Selbstverwaltungswirtschaft gegründet haben, gar nicht sich dem Genossenschaftsprinzip, jedenfalls nicht dem der eingetragenen Genossenschaft unterworfen. Aber jetzt zu heute. Ich beobachte auch wie Sie, dass sich doch wieder viele Genossenschaften gründen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass ja vielleicht mit der Wirtschaftskrise, aber auch, dass das Genossenschaftsgesetz dann 2006 geändert worden ist und gerade für kleinere Betriebe eben auch sehr viel attraktiver und sehr viel leichter möglich ist, da zu gründen. Und ich sehe gegenwärtig einen Trend der ja erfolgreichen Ausdifferenzierung von im überschaubaren Genossenschaften. Es gibt nicht mehr so viele Megagenossenschaften wie in 20er Jahren, aber viele kleinere auch fantasievoll eben, um bestimmte Bedarfslücken zu füllen. Und etliche lassen aber auch die ursprünglichen Konzepte ganz gut wiedererkennen, die haben sich professionalisiert im Gegensatz zu den 70er Jahren und gehen meist auch aus neuen sozialen Bewegungen, zeichnen sich durch hohe Professionalität aus. Dazu gehören auch Sozialgenossenschaften, die Organisationen der Hilfe auf gegenseitig sind und deren Mitglieder eben im sozialen Sektor agieren. Die gab es früher nicht und auch auf die Solidarität der Mitglieder im Orient. Ein Boom sieht man auch heute bei den Energiegenossenschaften, bei den Einkaufsgenossenschaften und auch Agrar- und Molkereigenossenschaften, Dorfladengenossenschaften, Bürgerbusgenossenschaften wäre so ein neuer Trend, um fehlende Infrastruktur auszugleichen, ohne dann wieder ein kapitalistisches Business draus zu machen, sondern eben im Sinne der Selbsthilfe, ganz so, wie es die Gründer der Genossenschaften auch gemeint haben. Es gibt Schülergenossenschaften. Ein Bekannter von mir hat eine Historikergenossenschaft gegründet. Es gibt Seniorengenossenschaften und vor allem die Wohnungsbaugenossenschaften, die ja heute eine besondere Bedeutung haben, auch weil ich gehe jetzt mal und ich habe erfahren bei meinen Vortragsreisen, dass eben nicht nur in Berlin die Situation ist, aber da ist sie besonders krass, dass viele die Mieten einfach nicht mehr bezahlen können. Und es ist dann, die tun sich in solidarischer Selbsthilfe zusammen, vielleicht auch über das Mietshäuser-Syndikat, was auch eine sehr interessante Form einer Genossenschaft ist. Und ja, so nennen wir vielleicht noch die solidarische Landwirtschaft, die viele jüngere Menschen jetzt auch in die Genossenschaften bringt. Eine Zeit lang waren ja auch Genossenschaften, ihre Verbände und ihre Prüfverbände, die auch notwendig sind, so ein bisschen als verstaubt verschrien. Das beginnt sich oder hat sich schon wesentlich geändert durch diese neuen Zweige, kommen eben auch viele jüngere Menschen dazu. Und weltweit sind heute rund 800 Millionen Menschen in Genossenschaften organisiert. Das ist also ein nicht mehr zu übersehender Wirtschaftszweig. Und man würde sich schon wünschen, dass eher so wie die anarchistischen Gründer von den alten Genossenschaften das erhofft hatten, dass sich die Idee in immer weitere Kreise zieht und immer weitere Menschen sich dazu bekennen und begeistern und ja, vielleicht doch eine ja, Möglichkeit der Überwindung des ausbeuterischen kapitalistisch-patriarchalen Systems sind oder doch zumindest so nenne ich sie immer die Alternativen und die Genossenschaften Fenster in eine Welt, die aufgetan werden, um zu zeigen, man kann auch im Hier und Jetzt beginnen, das zu verwirklichen, was man sich unter dem guten Leben vorstellt und was dann für alle gültig sein soll.